Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so, dass wir den Frieden und die Gnade Gottes brauchen von dem Herrn, der kommt. Der kommt in unsere Herzen hinein, der spricht uns an, der bewegt uns, das wünsche ich dir heute im Gottesdienst. Aber er wird auch wiederkommen als der Herr in dieser Zeit. Und er wird diese Welt richten und er wird etwas Neues schaffen und das wünsche ich mir auch. Diesen Herrn glauben wir. Ich lese uns einen Vers vor, der uns heute begleitet in unserer Predigtreihe über Römer 12. Da heißt es in Römer 12, Vers 7, ganz kurz, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, leg du dein Wort heute Morgen in unsere Herzen hinein. Ja, und wenn es auch so banal klingt, so hast du für uns ganz viel bereit und du willst uns helfen, dass wir erkennen, was wir sind und wozu du uns geschaffen hast und wie wir mit dem, was du uns gegeben hast, womit du uns begabt hast, Menschen dienen können und dir Freude bereiten können und selber auch Segen erfahren können. Und so lass uns das heute ja mit dem Herzen verstehen, was du uns sagen willst. Lass uns mit offenen Herzen heute vor dir sein und sprich du in unser Leben hinein. Amen. Als ich so dieses Thema bekam und mich dem so gestellt habe, da habe ich so für mich gedacht, wie wunderbar ist es doch, dass Gott nicht nur Gemeinde will, sondern dass Jesus uns seine Gaben auch schenkt, damit diese Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi, wachsen und gedeihen kann. Das finde ich klasse. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ja ein Grundsatz im Leben mit Gott, im Leben in der Nachfolge Jesu. Gott fordert nicht ohne zugleich auch zu ermöglichen. Wenn er beauftragt, dann begabt er auch. Weißt du das? Also er sagt nicht einfach, geh los und lässt dich im Regen stehen. Er schickt dich nicht einfach in irgendeine Aufgabe hinein, er legt dir nicht einfach irgendetwas aufs Herz und lässt dich dann alleine muddeln, wenn du nicht weißt, wie du zurechtkommst. Das Spannende an dieser Reihe Römer 12, wo es ja nochmal richtig praktisch wird, das Spannende ist, dass wir die beschriebenen Aufgaben gerade nicht an irgendwelche Spezialisten weiter delegieren können. Und ihr wisst ja, was weiter delegieren bedeutet, wegdelegieren. Dann brauche ich mich nicht kümmern. Ne? Also für die Mission haben wir wen? Die Missionare. Fürs Predigen haben wir wen? Ja, und fürs Zeugnis geben haben wir irgendwie besonders, ich sage mal, Begabte und so weiter. Ja, es gibt immer irgendwelche Spezialisten, kann man auch noch sagen, die verdienen auch noch Geld dafür oder irgendwie so. Und dann hat man das wegdelegiert. So funktioniert das aber nicht mit dem, was Gott uns gibt, weil jeder von uns angesprochen ist, weil jeder von uns einen Auftrag hat. Und wenn Gott beauftragt, dann ermöglicht er auch, dann gibt er auch die Gabe, die dafür nötig ist. Jeder von uns ist begabt, jeder von uns ist begabt. Es gibt niemanden, der jetzt hier sitzt, der nicht begabt ist. Und damit ist auch jeder beauftragt. Willkommen im Team. Schön, dass du dabei bist. So ist das. Nur so kann Gemeinde Jesu etwas sein, was Menschen hilft und etwas sein, was Gott ehrt und worüber er sich freut. Das darf es nämlich sein. Gott möchte sich freuen über das, was er uns gibt, damit wir es einsetzen, damit wir es leben können. Die Frage, die sich mir dann aber stellt an dieser Stelle, an diesem Punkt ist, weißt du, weiß ich, was deine, was meine Gaben sind? Womit hat er dich und mich denn begabt? Weißt du das? eine Frage. Ich meine, wenn du nicht weißt, was du für eine Gabe hast, wie soll es dann möglich sein, dass du diese Gabe auch einsetzt? Oder vielleicht weißt du das ein bisschen, aber du bist unsicher. Vielleicht hast du noch nicht so ausprobiert oder vielleicht bist du enttäuscht, weil es nicht so funktioniert hat und dann hinterfragst du deine Gabe. Also es ist ja ganz bunt, das Feld, in dem wir uns da befinden. Also ihr merkt, irgendwie ist das schon ein ganz spannendes Thema. Und heute geht es in dieser fünften Predigt dieser Reihe um Römer 12 um dieses Thema eine Gemeinde und so nenne ich das viele Diakone. Eine Gemeinde und viele Diakone oder Diakoninnen oder wie auch immer das weibliche Pendant dazu heißt. Also, was meint diese Gabe des praktischen Dienens, wie es unser Text sagt? Denn Diakone und Diakoninnen sind nichts anderes als die, die praktisch dienen. Was meint das? Es geht hier also nicht um den Berufszweig der Diakoninnen und Diakone, wegdelegiert. Es geht auch nicht nur um die Küster und Küsterinnen in der Gemeinde, wegdelegiert. Sondern das Wort, was griechisch hier steht, Diakonia. Wir kennen das von der Diakonie der Kirchen zum Beispiel. Diakonia steht für jede Art von Dienstleistung anderen gegenüber, die hilfreich ist. Jede Art, egal was, jede Art von Hilfeleistung, von Dienstleistung anderen gegenüber, ob im speziellen Sinn, speziell ausgebildet mit irgendwelchen Skills und Fertigkeiten oder auch im allgemein praktischen Sinne. Alles das, was wir für andere tun, ist in diesem Sinne diakonischer, praktischer Dienst. Wir alle kennen das praktische Nächstenliebe. Ich meine, was ist denn bitte schön Nächstenliebe, wenn sie nicht praktisch wird, oder? Was ist denn deine Nächstenliebe, wenn sie sich nur in deinem Kopf bewegt? Ja, ich hab dich lieb, ich hab den anderen lieb. Und das zeigt sich nicht. Was ist das für eine Nächstenliebe? Praktische, praktizierte Nächstenliebe, dazu sind wir alle aufgefordert. Aber es gibt auch Menschen, die haben auch hierbei, bei dieser Gabe, deswegen ist es hier so erwähnt von Paulus, die haben eine ausgewiesene starke Gabe in diesem praktischen Bereich. Das gibt es. Das ist dann nicht die allgemeine Nächstenliebe, die praktizierte Nächstenliebe, zu der wir alle herausgefordert sind. So wie beim barmherzigen Samariter, da liegt einer, der verprügelt ist am Straßenrand, den lassen wir nicht liegen und dann lassen wir Hilfeleistung, sondern gehen wir hin und dann helfen wir, so gut wir das können. Das ist eine Christenpflicht, sage ich mal. Aber es gibt auch noch jetzt einige, die haben eine ausgewiesene, starke Gabe in diesem Bereich. Und vielleicht fragst du dich ja, woran zeigt sich die denn? Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich euch das jetzt so benenne, woran man das vielleicht so merken kann, ganz einfach auch, dann sind einige von euch dabei, die sagen würden, jo, das kenne ich auch. Da habe ich auch was von. Also zum Beispiel, wenn du gerne abgibst, wenn du gerne weitergibst von dem, was du hast und was du kannst, wenn du gerne teilst mit anderen, dann ist das ein Indiz, dass du diese Gabe hast. Oder wenn du gern anderen hilfst, hilfsbereit bist. Wenn du gerne mit anpackst und nicht verstehen kannst, wie andere weit wegstehen und nur gucken. Vielleicht ärgerst du dich sogar, dass die nur gucken. Könnte es sein, dass du diese Gabe hast. Oder du unterstützt andere gerne. Es ist dir ein Anliegen, dass es anderen auf ihrem Weg mit Gott gut geht. Den Kleinen oder auch den Großen, den Jungen und den Alten, den so und so, ist egal. Und du möchtest ihnen gerne helfen, dass sie zu den Menschen werden, die Gott aus ihnen machen möchte. Dann hast du vielleicht diese Gabe. Du kannst gut die Lasten anderer mittragen. Ja, das tut auch manchmal weh, das Mitleiden. Es fällt auch manchmal schwer. Ja, es ist auch eine Last. Aber du gehörst zu denen, die das an sich ranlassen. Und es ist dir ein Anliegen, mitzutragen. Mitgefühl zu haben. Sich einzufühlen in das, wie es dem anderen geht. Du redest nicht gerne lange drüber, sondern du setzt dich lieber gleich ein. Kennst du das? Gibt es vielleicht jemanden, ich frage jetzt nicht, ne? Weil der hat ja verloren. Ne? Wer sich jetzt meldet in der Matthäusgemeinde, es wird ja sofort, wir sind zwar nicht online, aber wir haben überall unsere Küster stehen. Ne? Nein. Aber vielleicht kennst du das und sagst, ja doch, ich habe da sowas auch. Mehr oder weniger. Dann hast du vielleicht auch diese Gabe des praktischen Dienens. Braucht es eine solche Gabe eigentlich in der Gemeinde? Das haben wir schon bei den anderen Gaben gefragt. Ne? Braucht es das in der Gemeinde? Bei diesen praktischen Dingen würde wahrscheinlich jeder sagen, okay, brauchen wir. Weil ich sage mal, wenn wir hier miteinander essen, wer bereitet das Essen zu? Wer besorgt es? Wer wäscht wieder ab? Klar braucht es das, damit ich essen kann, braucht es auch jemand, der das holt und der dann wieder meinen Dreck wegmacht. Ja? So, also diesen praktischen Dienst brauchen wir irgendwie. Familie genauso, ne? Das ist doch klar. Also ich meine, wir arbeiten da zusammen. Wir helfen einander praktisch, damit Leben gelingt. Das hat auch was mit Leben teilen zu tun. Aber ich meine das schon ruhig ein bisschen tiefer gehend. Ist das wirklich eine Gabe, die Gott schenkt? Haben wir nicht jeder mit den Herausforderungen genug zu tun, die wir so unsere eigenen nennen? Warum müssen wir denn dann auch noch uns um die Anliegen anderer kümmern? Das ist eine gute Frage, finde ich. Oder wie viel Kraft habe ich denn? Wie viele Ressourcen habe ich denn? Wie belastbar bin ich denn? Ist ja auch eine Frage. Was kann ich denn geben, selbst wenn ich das will? Und wo sind vielleicht auch Grenzen? Oder wie grenze ich mich ab, wenn einer zu viel von mir will, will sich helfen lassen, aber sagt mir auch ganz genau, wie die Hilfe auszusehen hat? Ist ja auch nicht so einfach. Wie mache ich denn das? Ich möchte euch eine Person einmal vorstellen. Christian, komm noch mal her. Christian Habben. Einen Applaus mal für Christian. Christian, ich gebe dir mal.
Hallo, Andreas.
Christian, ich weiß, als wir miteinander sprachen und ich dich fragte, ob du dir vorstellen kannst, heute hier vorne zu stehen, hast du es auch noch mal gesagt. Du bist jetzt nicht jemand, der sagt, ich will vorne stehen und ich will jetzt von mir erzählen. Das weiß ich, gerade deswegen schätze ich dich sehr. Und Christian, ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich weiß gar nicht, ob es der erste Umzug hier in die Gemeinde war. Jedenfalls die weiteren Umzüge und viele an. Du warst immer mit dabei. Du hast immer praktisch geholfen. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, da war was mit dem Aquarium.
Ja, da war sogar was mit dem Aquarium. Also ihr müsst wissen, das waren 600 Liter Becken. Das war so schwer, das konnte man nur zu viert tragen. Und da war einer davon, Christian, der es getragen hat.
Eine Riesenbüchersammlung.
Und die Riesenbücher. Ja, wenn ich nochmal wieder umziehe, frage ich dich nochmal. Das sind mittlerweile mehr geworden.
Ah, sehr schön, danke schön.
Nein, alles gut. Christian, du bist wirklich schon ganz lange, obwohl du noch gar nicht so alt bist, bist du schon so lange in der Gemeinde dabei. Auch im Konfirmandenunterricht bringst du dich mit ein. Ganz praktisch, ich sah dich neulich, wie du am Gartenteich den Ablauf repariert hast und so. Du siehst Dinge. Und du sagst, ich mach die. Also du gehörst für mich zu denen, die etwas sehen und die man nicht lange fragen muss, sondern ich weiß auch nicht genau, wieso das so ist und wie du das so kannst. Du bist einfach da. Du machst das. Warum ist dir diese Gabe so wichtig? Wie bist du so dazu gekommen? Musst du dich zwingen, das zu tun? Oder ist das irgendwie so eine Kraft, die dich bewegt? Wie ist es bei dir, dass du so praktisch hilfst und Menschen hilfst oder auch der Gemeinde hilfst?
Eine sehr gute Frage, wo ich auch wirklich lange drüber nachdenken durfte. Wie bin ich dazu gekommen? Ich denke, das hat auch was mit der Kindheit, mit der Erziehung zu tun, wo ich mich als Kind schon auch einbringen konnte, weil ich einfach Kraft, Energie hatte. Ich durfte einfach mich ausprobieren. Ich durfte machen. Und wenn das beim Nachbarn Lochbuddeln ist für eine Sickerungsgrube, dann ich habe es einfach gemacht. Und dann auch Lob und Anerkennung dazu. Das hat natürlich in gewisser Art und Weise geprägt. Aber auch hier eine Gemeinde. Ich durfte mich hier ausprobieren. Ich durfte anpacken. Man hat uns einfach Vertrauen geschenkt, es zu machen. Mhm. Und wie gesagt, auch hier, jetzt sagt es mit Gartenteich, ich habe da ein Auge drauf geworfen, es war ein konkretes Problem da. Ja, ich habe die Schlüssel, ich weiß, wo ich an die Materialien rankomme. Fangen wir einfach an. Probieren wir das Problem zu lösen, weil es entlastet eben auch jemand anders, nämlich gerade jetzt unser Küster Carsten, der andere Dinge wichtiger gerade auf der Liste hatte, als sich um dieses eine kleine Problem zu kümmern. Für mich war es ein kleines Problem, für Carsten hatte er nicht die Zeit oder wie auch immer, Ich habe es einfach gesehen, ich habe es einfach gemacht.
Aber das ist für mich genau die Frage, wie siehst du das? Ich meine, ich könnte da ja vorbeigehen, ich sehe das gar nicht, ja? Und andere gehen da vorbei, die sehen das gar nicht. Du gehst vorbei und du siehst das. Hä? Wie geht das? Wie machst du das?
Ich habe leider ein Auge. Oder sagen wir mal so, vielleicht hat Gott mir einfach da die Augen geöffnet, okay. Zu sagen, und oder mir das zeigt, wo ist eine Verbesserung möglich? Mhm. Wo kann ich mich einbringen, um jetzt in dieser Situation jemandem in, oder diesem Haus oder eben seinem Reich auch einfach praktisch zu dienen, dass es läuft.
Ja.
Und zwar auch manchmal einfach an Stellen, wo man es nicht sieht.
Ja. Im Grunde hast du damit ja auch schon die zweite Frage so ansatzweise oder hast du schon beantwortet. Warum ist solch eine Gabe aus deiner Sicht wichtig für die Gemeinde? Ich hatte ja vorhin gesagt, braucht es das in der Gemeinde? Was würdest du sagen?
Natürlich brauchen wir in der Gemeinde das, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, der liebe Andreas neben mir, neben dem Fall, dass er heute predigen darf, darf er noch Kaffee kochen oder die Türen alle aufschließen. Also ganz praktisch ist es eine Hilfe, eine Unterstützung für die, andere, die andere Gaben haben.
Ja. Ja.
Du hast die Gabe des Predigen.
Ja.
Damit du diese Gabe gut für dich ausfüllen kannst, braucht es einfach Menschen im Hintergrund, die anderen Aufgaben machen und die dafür begabt sind, die ein Auge haben, die sehen, da ist irgendwas gerade nicht in Ordnung und sie machen das jetzt, um dieses Reich, diese Gemeinde weiterzubauen und die machen es nicht aus Eigeninteresse heraus oder für ihr Eigenlob, sondern eigentlich um Gott die Ehre zu geben.
Ja. Christian, klasse. Also du stehst wirklich ja für die, die das auch in der Gemeinde hier so tun. Wir haben so viele davon, die wirklich auch praktisch Hand anlegen, helfen, auch andere Menschen sehen, helfen, die nicht dran vorbeigehen, die ein Auge haben, wie du sagst. Ich bin so dankbar, dass Gott das euch auch schenkt und denen schenkt, die so im Einsatz sind. Und ich möchte dir ganz herzlich stellvertretend auch für all die anderen danken, für deinen Einsatz über diese vielen Jahre hinweg, die du jetzt hier für die Gemeinde und auch für Einzelne tust. Und ich sage nur eins, weiterhin Augen auf.
Danke, mach es.
Ich danke dir. Ach, ist doch herrlich. Ja, schauen wir in die Bibel hinein. Wenn wir schauen, was sagt eigentlich die Bibel so zu diesen praktischen Diensten, dann ist schon klar, wenn wir so darüber nachdenken und über Gemeinde ja auch hier jetzt reden, dass das für die, die an Gott glauben, eigentlich immer so ist und immer so war, dass der Glaube an Gott sich praktisch auswirkt für andere. Und nicht nur etwas ist für diejenigen, die glauben. Also diejenigen, die an Gott glauben, im Alten Testament, diejenigen, die an Gott glauben durch Jesus Christus im Neuen Testament, dieser Glaube drückt sich immer praktisch aus. Ich nenne euch mal ein paar Bibelstellen, die ich ganz bewusst so ausgesucht habe, damit deutlich wird, wir glauben an einen gütigen Gott, wir glauben an einen barmherzigen Gott, an einen liebevollen Gott, an einen vergebenden Gott, an einen gerechten, heiligen Gott. Aber das ist eben etwas, was nicht nur mir gilt, sondern dem anderen genauso. Dieser Glaube an diesen Gott ist niemals nur Einbahnstraße in eine Richtung, sondern es geht hin und es geht her. Hin und her. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Ich nenne euch mal eine Bibelstelle, da geht es um die Fremdlinge. Im Alten Testament, schon im zweiten Buch Mose, die Fremdlinge. Ich will mal sagen, das sind die, die uns fremd sind, die von woanders herkommen, hochaktuell dieses Thema. Ne? In einer Gesellschaft wie in unserem Land, in einer Gemeinde wie unserer, in einem Stadtteil wie unserem, die Fremdlinge, die uns zunächst einmal fremd sind, weil sie vielleicht aus einer anderen Kultur kommen, weil sie ein bisschen anders sind, anders leben, anders denken, vielleicht ist es egal. Wie sollen wir uns ihnen gegenüber verhalten? Und in der Bibel heißt es ganz klar, dass sie einen barmherzigen, einen liebevollen Umgang verdienen, so wie Gott liebevoll und barmherzig mit uns ist. Und die Begründung ist ganz einfach. Da heißt es in 2. Mose 23, Vers 9, einen Fremdling, also jemand, der uns fremd ist, solltest du nicht bedrängen. Denn ihr wisst um das Herz der Fremdlinge, weil ihr auch selbst Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. Aha. Weil wir selbst einmal Fremdlinge waren. Jesus war Asylant in Ägypten 4 Jahre lang, bevor er wieder zurückkam nach dem Tod von König Herodes nach Israel. Manche von uns haben Flucht erlebt und Heimat zurücklassen müssen. Einige von euch, die ihr älter seid oder die ihr vielleicht aus Kasachstan oder Sibirien gekommen seid als Russlanddeutsche, weil ihr von dort als Wolgadeutsche deportiert wurdet und dann irgendwann in den 90er Jahren wieder zurückgekommen seid, habt das erlebt. Oder im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja kein Thema, was irgendwie so untypisch ist für uns. Und das kann auch alles wiederkommen. Wir wissen nicht, was alles werden wird und wie es kommt. Weil ihr das selber erlebt habt. Weil ihr selber wieder ankommen musstet und untergebracht wart bei irgendeinem Bauern. Weil ihr selber wieder neu anfangen musstet im Übersiedlungsheim. Weil ihr selber wieder Fuß fassen musstet. Weil ihr wisst, wie das ist. Weil ihr das Herz der Menschen kennt und versteht, weil ihr es selber durchgemacht habt. Darum seid so, wie es Gott sich das vorstellt, wie Gott ist. Cool. Finde ich gut. Der Herr selbst nimmt sich der Sache der Armen und der Bedrückten an. Zum Beispiel in Psalm 9, Vers 10, da heißt es, den Unterdrückten gewährt der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Ihr findet im Alten Testament ganz viele Bibelstellen, dass es gerecht zugehen soll. Übrigens auch beim Handel, auch beim Kaufen und Verkaufen, wo keiner den anderen übers Ohr haut. Das ist Gott ein Greuel. Das ist eine Schuld vor Gott, eine Sünde, für die man Buße tun muss. Also ich sage mal, es gibt so viele Bibelstellen, die sagen, wie wir miteinander umgehen sollen, so wie Gott mit uns umgeht, weil das angemessen ist. Oder nehmen wir Jesaja 1, Vers 17, eine ganz klare Aufforderung, wo der Prophet Jesaja sagt, Gott durch diesen Propheten, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten oder den Benachteiligten, kann man auch übersetzen, schafft den Weisen Recht, kümmert euch um die Sache der Witwen. Tja, klare Aufforderung. Ganz klar formuliert, was Gott wichtig ist. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann merken wir, dass er noch umfassender darüber spricht, dass er auch die Ränder rechts und links noch mitnimmt, wenn es in Matthäus 7, Vers 12 in der Bergpredigt heißt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wir nennen diesen Vers so die goldene Regel. Also was du von den anderen willst, was du stillschweigend erwartest von den anderen, das musst du bereit sein, selber zu tun. Das ist eine ganz klare Sprache, eine ganz klare Aussage, wo man gar nicht lange diskutieren muss, was meint denn das? Also im Persönlichen, im Konkreten dann vielleicht, aber ich sage mal, die Richtung ist doch ganz deutlich. Und als Letztes nehme ich noch dazu, was der Bruder von Jesus, der leibliche Bruder von Jesus, Jakobus, in seinem Brief, im Jakobusbrief einmal gesagt hat, Kapitel 1, Vers 23 und Kapitel 2, Vers 17. Da heißt es, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, denn sonst betrügst du dich selbst. Und dann, so ist der Glaube, wenn er nicht in Taten sichtbar wird, tot in sich selbst. Also ein Glaube, der nicht sichtbar ist in unserem Leben, der sich nicht zeigt in unserem Alltag. Da kannst du fragen, ist das ein toter Glaube? Ist das überhaupt Glaube? Ich stelle mir vor, dass wir diesen biblisch-geistlichen Zusammenhang von Geben und Nehmen, weil das meint es, Geben und Nehmen, wieder ganz neu als Segen Gottes, als Verheißung Gottes erkennen und auch leben in der Gemeinde. Wie verändert sich unser Miteinander, wenn wir das tun? Christian hat das eben so schön gesagt. Ich sehe das. Vielleicht müssen wir mal hingucken. Vielleicht müssen wir uns darin einüben, hinzugucken. und nicht wegzugucken, sondern zu sehen. Was verändert sich, wenn wir sehen und wir sind bereit zu geben? Wir sind bereit zu tun. Wir sind bereit anzupacken. Wir sind bereit mitzuhelfen. Was verändert sich in der Gemeinschaft, im Miteinander? Was verändert sich um uns herum in Huchting, wenn wir so leben? Was verändert sich in dieser Welt? Ich will jetzt gar nicht auf die weltpolitischen Ereignisse jetzt eingehen, das ist dann nochmal ein extra Thema, aber mich juckt es natürlich unter den Nägeln, wie krass es gerade so zugeht in dieser Welt. Das ist nicht das Prinzip von Geben und Nehmen. Das ist auch nicht barmherzig und liebevoll, das ist auch nicht schätzend, wertschätzend, sondern das ist eine andere Prinzipien, die da greifen, so und so, egal auf welche Seite ich in irgendeinem Konflikt schaue. Geben und Nehmen. Lass uns mal ganz kurz gucken, was meint das konkret? Gott segnet mich ganz persönlich. Gott segnet dich ganz persönlich durch Jesus Christus. Durch die Vergebung deiner Schuld. Durch das neue Leben, das er dir schenkt. Übrigens ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung, die alle Konflikte persönlicher oder auch globaler Art übersteigen. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, verdanke ich ihm. Er ist der Grund für meine neue Existenz. Ist jemand in Jesus Christus durch den Glauben, ist er eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es so. Das heißt, du hast als Christ, als Nachfolger Jesu eine neue Identität. Das ist hochpsychologisch. Das ist hochanthropologisch. Das ist hochbiologisch. Du hast eine neue Identität, die dein Denken, dein Reden, dein Fühlen, dein Handeln bestimmt. Auch nochmal ein Thema für sich. Aber macht euch das klar, da kommt ihr her. Das schenkt euch Jesus Christus. Das bekommst du geschenkt als Tempel des Heiligen Geistes, der dein Körper ist. Auch so eine krasse Aussage der Bibel. Als Tempel des Heiligen Geistes, beschenkt mit seinem Geist, der dich bewegt, der dich umtreibt, der dich lenkt, der dich zieht. Aber das, was du für dich in Anspruch nimmst, was du für dich vielleicht auch so voraussetzt, das ist halt so, ich bin halt Christ, ich lebe halt so, das gilt dem anderen genauso, dem Bruder und der Schwester. Jesus ist nicht nur für dich gestorben zur Vergebung deiner Schuld, sondern er ist auch für den anderen oder für die andere gestorben zur Vergebung der Schuld, egal ob dir das Vergeben leicht fällt oder nicht. Es gilt auch dem anderen. Und noch weiter, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, heißt es. Wir feiern heute kalendarisch Erntedankfest. Wir haben es letzte Woche gefeiert. Aber heute ist kalendarisch Erntedankfest. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, heißt es in der Schrift. Und auch in dem Choral, wir pflügen und wir streuen. Manche von euch kennen dieses Erntedanklied noch aus der eigenen Geschichte. Da heißt es in Matthäus 5, Vers 45, der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das, was Gott gibt, gilt allen. Ob sie es annehmen, ist eine andere Frage. Ob sie ihn identifizieren als Geber, ist eine andere Frage. Ob sie glauben, ist eine andere Frage. Aber es gilt allen. Sie sind alle eingeschlossen. Und Jesus ist gekommen, um alle zu retten. Ob sie es annehmen, ist eine andere Frage. Seine Erlösung gilt allen, nicht nur dir und mir. Nicht nur uns hier in Matthäus, sondern allen. Machen wir uns das klar. Es ist das Prinzip von Geben und Nehmen. Und in unserer Matthäusgemeinde, wenn sie von Jesus gesegnet ist, kann es nur so sein, dass wir als Matthäusgemeinde auch eine barmherzige Gemeinde sind. Oder, was meinst du? Wenn Gott barmherzig ist, dir gegenüber, mir gegenüber, und ich habe es nicht verdient, es ist nicht so, dass ich sagen kann, jawohl, wird aber auch Zeit, Gott. Nee. Wenn ich in den Himmel komme, wenn der Himmel, die Tür offen steht, dann nicht, weil ich mir das verdient habe. Und ich behaupte einmal, das ist bei dir auch nicht anders. Sondern weil er barmherzig ist. weil er gnädig ist, weil er den Preis bezahlt hat, weil er dich erlöst hat, weil er dich zum Kind Gottes gemacht hat, weil er dir eine neue Identität geschenkt hat, weil er dich zu seinem Kind gemacht hat. Darum steht der Himmel dir offen. Aber doch nicht nur dir, meins, nicht nur mir, sondern er möchte, dass viele gerettet werden. Er möchte, dass viele dazukommen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir barmherzig miteinander umgehen, barmherzig sind, damit Menschen den Weg zu Gott finden und nicht schon gleich an der Kirchentür einen an Latz kriegen und sagen, das war's, mit dem Volk will ich nichts zu tun haben. Es ist das Prinzip von Geben um Nehmen und Nehmen, um das es hierbei geht. Ich darf mit dem, was der Herr mir gibt an Ressourcen, unterschiedlicher Art und Weise, ob das über Finanzen werden wir nochmal reden, ob das materielle Dinge sind, ob das Zeit oder Kraft oder Begabungen sind, ganz praktische Fertigkeiten. Ja, ich kann meine Ressourcen anderen zur Verfügung stellen, ein Segen für andere sein, das macht auch mein Leben reich. Das macht mein Leben, mich reich, wenn ich das tue. Es hilft dem anderen, wenn ich das tue. Es macht sein Leben reich. Und wisst ihr was? Gott freut sich darüber. Und das merkst du. Wenn Gott sich über dein Leben freut, dann macht das was mit dir. Das zeigt er dir. Kannst ja mal ausprobieren. Kannst ja mal tun, was ihn freut. Freust du dich auch? Kannst du mich mal ansprechen, wenn du das ausprobiert hast, wie du das erlebst. Das ist wirklich, interessiert mich sehr. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Da heißt es in der Apostelgeschichte 20, Vers 35, wo Paulus sagt, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Kennt ihr vielleicht diesen Spruch? Steht in der Bibel, ne? Apostelgeschichte 20. Ist keine Volksweisheit, sondern biblische Wahrheit. Geben ist seliger als nehmen. Wir kennen dieses geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wir wissen um diese Erfahrung, dass das auch uns gut tut, wenn wir das so tun und dem anderen aber auch. Und so ist das auch mit diesen Dingen. Und wenn ich einmal selbst in einer Situation bin, wo ich nehmen muss, was ich selber nicht habe und was ich von anderen brauche, dann bin ich dankbar dafür, dass es andere gibt, die zu geben, zum Geben bereit sind. Und zwar deshalb, weil sie gerne geben, vom Herzen her gerne geben. Ob sie so heißen oder so heißen, einen haben wir eben gehört. Aus Dankbarkeit eines Beschenkten heraus. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So heißt es im Blick auf Finanzen auch, aber es gilt auch für andere Dinge. Einen fröhlichen, von Herzen breiten Geber hat Gott lieb. Wisst ihr, dieses geistliche Prinzip von Geben und Nehmen macht Gemeinde Jesu Christi aus. Ich glaube im Übrigen, und das will ich ganz bewusst sagen, dass wir in der Zeit, in der wir leben, wo die soziale und auch die wirtschaftliche Spaltung in unserer Gesellschaft zukünftig noch stärker werden wird. Zwischen arm und reich, zwischen benachteiligt und bevorzugt, privilegiert. Es wird mehr werden. Das steht fest. Zeigt sich auch in der Gemeinde an diesem Prinzip von Geben und Nehmen, ob wir als Nachfolger Jesu unterwegs sind. Geht es nicht mehr nur darum, was habe ich und was reicht mir? Ja, vielleicht ein bisschen mehr so oder wahrscheinlich mehr so, wie wir das von der Apostelgeschichte her kennen. Und sie teilten das, was sie hatten, miteinander. Ich weiß, dass wir vielleicht da noch nicht so sind. Ich glaube, den meisten von uns fällt das auch schwer, das so zu sehen und zu akzeptieren. Aber was machst du, wenn dieser Zeitpunkt kommt? Bist du bereit? Geben und nehmen. Ich habe viele Menschen erlebt, auch in der Diakonie, die alles verloren haben, die auf der Straße gelandet waren, die einen Doktortitel hatten und alles verloren haben. Und unter der Brücke lebten. Und die mir ihre Geschichte erzählten. Ich habe eine Zeit lang in der Diakonie gearbeitet. Und ich weiß, wie schnell das gehen kann, dass Menschen auf eine Spur kommen, die sie quasi ins Chaos führt. Warum auch immer, verschiedenste Gründe. Aber das geht viel schneller, als du vielleicht denkst. denken magst. Und ich wünsche dir das nicht, ich wünsche mir das nicht. Aber es gibt keine Garantie. Aber wie gut ist das, wenn es Diakonie gibt? Und nicht nur als Institution der Kirche, sondern auch Menschen, die ein Herz haben, praktisch zu dienen, zu teilen, Ressourcen weiterzugeben, aus Dankbarkeit heraus, was sie selbst von Gott bekommen haben. Nur so funktioniert die Gabe des praktischen Dienstes. Wir können uns damit nichts verdienen. Christian hat das eben so gesagt. Es wird kein Standbild von dir Gold überzogen geben. Das Einzige, was wir hier Goldfarben haben, sowohl auf dem Kirchturm als auch auf dem Altar, das ist das Kreuz Jesu. Es gibt niemand, der sich hier irgendwie vergoldet als Standbild abstellt. Du wirst aber reich beschenkt, wenn du bereit bist, das zu geben und das zu leben, was Gott in dich hineinlegt. Und weißt du, da es ja nicht primär um Geld geht, wenn du jetzt denkst, ich habe ja gar nicht so viel oder meine Rente oder ich als Student oder ich als Schüler oder ich als Familienvater, der ich, wir kommen knapp mit einem Gehalt da jetzt überhaupt hin. Wir wissen alle, wie teuer das Leben ist. Darum geht es. Es geht nicht um dein Portemonnaie oder dein Girokonto, Gehaltskonto, sondern die Gabe des praktischen Dienens geht ja viel weiter. Wenn du kein Geld hast, hast du vielleicht Zeit. Wenn du kein Geld hast, hast du vielleicht Kraft, die du einsetzt. Wenn du kein Geld hast, hast du vielleicht eine andere Art von Hilfestellung, die du leisten kannst. Du kannst deine hilfreiche Hand anbieten. Du kannst mit jemandem mitgehen. Du kannst mit jemandem mitfühlen. Du kannst jemandem zur Seite stehen. Du kannst ganz praktisch helfen, Zeit investieren. Viele Möglichkeiten und die sind völlig unabhängig davon, ob du wirtschaftlich reich bist. Und reich ist ja auch relativ. Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ist doch klasse, oder? Also jeder ist gemeint. Jeder kann entsprechend seiner Möglichkeiten anderen helfen. Ich möchte dich zum Schluss fragen, was ist deine Stärke? Was ist deine Ressource, mit der du anderen dienen kannst? Überleg mal. Ich habe noch Zeit. Nimm dir mal einen kleinen Moment. Wenn du willst, kannst du dir das auch auf deine Festplatte hier speichern oder schreibst dir das auf, wenn du eher vergesslich bist, dass du dich dran erinnerst. Was ist deine Stärke? Was ist deine Ressource, mit der du dienen kannst? Ganz praktisch. Ist dir was eingefallen? Gibt es was? Also wenn jetzt jemand hier sitzt, der sagt, ich weiß das nicht, dann bitte ich dich, nimm diese Frage nochmal mit nach Hause und überleg nochmal. Wie gesagt, wenn du nicht weißt, was deine Gaben sind, was Gott dir anvertraut hat, was du einsetzen kannst, dann kannst du schlecht dienen, aber es gilt in allen anderen Bereichen genauso. Und vielleicht kannst du dir auch überlegen, wer wartet jetzt eigentlich darauf, dass du mit dieser deiner Gabe, mit dieser deiner Ressource praktisch hilfst? Wer kommt dir da in den Sinn? Und dann ein Tipp, in den nächsten 3 Wochen angehen, 21-Tage-Regel. Wenn du die 21 Tage versäumst, dann ist das die lange Bank und dann hast du verloren. Also umsetzen, nächste Woche, ich frage dich wieder. Nein, einfach als Hilfestellung. Ich möchte dir zum Schluss, und ich verweise hier auch auf das Kleingruppenmaterial auf der Homepage, wenn ihr es einfach nochmal nachlesen wollt oder im Hauskreis miteinander vertiefen wollt, ich möchte euch 4 kurze Tipps noch einmal so mitgeben, die ihr quasi so als Anregung für zu Hause zum Weiter drüber nachdenken, zum Weiter vertiefen mitnehmen könnt. Und Ich finde klasse, Christian, wie du es formuliert hast vorhin. Das erste ist, halte deine Augen für Situationen offen. Halte deine Augen für Situationen offen, in denen andere auf Taten der Barmherzigkeit angewiesen sind. Frage dich, ob du helfen kannst. Halte deine Augen offen. Putz mal deine Brille zwischendurch. Guck mal genauer hin und geh nicht einfach so mit Scheuklappen vorbei. Das Zweite, schau dabei insbesondere auf diejenigen, die von anderen gerne übersehen werden. Finde ich ganz wichtig. Du brauchst nicht der 15. sein, der sich auf einen stürzt. Du kannst der sein, der auf den zugeht, der da rechts oder links am Rand steht, wo keiner hingeht. Das Dritte, sei dir bewusst darüber, was du geben kannst. Das hat was mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und eigenen Grenzen zu tun. Sei dir bewusst darüber, was du geben kannst und übe dich darin ein, dich jeden Tag neu Gott mit allem, was du bist und was du hast, hinzugeben. Hingabe. Sich Gott hingeben, damit du auch anderen dienen kannst. Hängt ganz eng zusammen. Einüben. Hingabe will eingeübt werden, will immer in kleinen Schritten praktiziert werden. Nimm diesen Satz mit. Und das Letzte, was nicht weniger wichtig ist, vergiss niemals, Gott hat sich dir in Jesus hingegeben. Er hat sich dir in Jesus geschenkt. Er hat das Liebste dir geschenkt, was er hat. Und darum bleibe dankbar, bleibe demütig und bleibe bescheiden. Egal, was du tust und egal, was du kannst. Wir feiern jetzt gleich im Anschluss an die Predigt das Abendmahl. Und das Abendmahl zu feiern bedeutet, wir erkennen an, dass Gott uns in Jesus Christus alles schenkt. Wir kommen als Bedürftige. Wir kommen als Hungrige. Nicht als Satte, wir kommen als die, die es nötig haben, die Vergebung suchen, die Neuanfang suchen, die Ermutigung suchen, die Korrektur suchen. Wir kommen, um die Liebe und die Nähe Gottes zu erfahren. Wenn du zum Tisch kommst, das Abendmahl empfängst, dann ist nicht die Voraussetzung, dass du mit einem sündfreien Herzen kommst, weil dann könnte ja keiner kommen. Ne? Sondern wenn du zum Tisch des Herrn kommst, dann kommst du, weil du sagst, Herr Jesus, ich suche dich. Ich suche dich. Vergib mir meine Schuld. Lass mich deine Worte hören und danach tun. Fülle mich neu mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, damit ich weitergeben kann, was du mir geschenkt hast. Damit ich ein Segen sein darf für andere, so wie du mich segnest. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, so als Überleitung zum Abendmahl, und möchte in diesem Gebet auch so einen kleinen Moment der Stille euch geben, wo ihr in der Stille oder murmelnd, wie auch immer, wenn ihr, ist auch okay, Gott euer Herz ausschüttet und vielleicht auch sagt, was ihr von ihm wünscht, was ihr sucht, wonach ihr euch sehnt. Und vielleicht auch das so, wenn du das möchtest, auch so als mit deinen Worten formulierst, jawohl, Herr Jesus, ich habe dein Wort gehört und ich möchte danach tun. Ich weiß vielleicht nicht genau wie und ich habe hier und da meine Fragen und Herausforderungen, aber ich möchte das, was du mir anvertraust, womit du mich beschenkst, auch anderen zum Segen werden. Das kannst du ihm sagen. Und wenn du das tust, dann wird er dir Antwort geben. Früher oder später, ganz konkret. Er wird dir sagen, wie du es machen kannst. Und du darfst dann hören. Du darfst ein Hörer des Wortes Gottes sein und du darfst auch ein Täter des Wortes Gottes sein. Und dann ist dein Glaube lebendig und nicht tot, wie wir das gehört haben bei Jakobus. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, wir sagen dir Dank für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir sagen dir Dank, dass du diese Gabe des praktischen Dienstes auch in deiner Gemeinde möchtest, auch bei uns hier in Matthäus. Wir sagen dir Dank, dass du diese Gabe schenkst. Wir alle sind zur Nächstenliebe herausgefordert, weiterzugeben, Herr, was von dir kommt. Aber manche von uns haben auch die spezielle Gabe. und haben die Stärke, das zu tun. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir immer wieder erkennen, dass dieses Prinzip von Nehmen und Geben etwas Geistliches ist. Es ist ein geistlicher Grundsatz, der auch Gemeinschaft lebendig hält, Beziehungen lebendig hält, Freundschaften lebendig hält, Eheleben lebendig hält, Familienleben lebendig hält. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir bereit sind, eben zu geben, aber auch dann zu nehmen, wenn wir es brauchen. Herr, nimm du allen Stolz auf jeder Seite. Mach du uns demütig, mach du uns bescheiden, mach du uns dankbar, mach du uns barmherzig. Und wenn wir jetzt an den Tisch gleich treten und wir Saft und Brot empfangen, so als Zeichen deiner Hingabe an uns, weil du für uns gestorben bist am Kreuz, dich selbst hingegeben hast zur Vergebung unserer Schuld und um uns neues Leben zu schenken, eine neue Identität, dann möchte ich dich bitten, dass wir aufrichtig sind, dass wir nichts zurückbehalten, sondern dass wir unsere Herzen dir ausschütten. Und das, was uns bewegt, das, was wir auf dem Herzen oder vielleicht sogar auf der Zunge haben, wollen wir dir nun in einem Gebet sagen: Danke, dass du da bist und uns hörst. Ja, lieber Herr, und so danken wir dir, dass du gerne vergibst, dass du so unendlich lieb uns hast und dass wir in deinen Armen uns bergen dürfen, kommen dürfen, so wie wir sind. Hab Dank dafür und für alles, was du uns schenkst, für alles, was du für uns bereithältst. Herr, wir geben dir die Ehre und wir loben dich darüber. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.